Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, ehe das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Nur der Vater weiß es. Darum seht euch vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Bevor er das Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Dem Türwächter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder ob um Mitternacht, ob zum ersten Hahnschrei oder am frühen Morgen. Seid wachsam, damit er, wenn er unvermutet kommt, euch nicht schlafend antrifft. Ich sage es euch und ich sage es allen. Seid wachsam.
Wir beten. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach mich still und rede du. Amen. Liebe Heko-Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ihr 70-Jährigen, junge und ältere und junggebliebenen SMDler. Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Dieser provozierende Aufkleber prangte auf meiner Jacke, hellbraunes Kunstleder, Ende der 70er Jahre, damals, als ich mit der SMD in Berührung kam. Die etwas schrille Mode der 70er Jahre ist Vergangenheit, die Jacke ebenfalls und mit ihr der Sticker. Die Botschaft auch? Denn eigentlich ist das doch die Kurzform der Jesus-Worte, die wir gerade gehört haben. Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Eine Provokation, oder? Muss das sein? Die SMD wird 70 und jetzt redet ihr vom Weltende. Mit den Jahrzehnten wird man doch weiser, reflektierter, besonnener, auch ängstlicher. Ich habe mich gefragt, der missionarische Eifer aus den Anfangsjahren, wir haben gestern ein wenig davon gehört, ist der womöglich auf der Strecke geblieben? In manchen Etappen unserer Geschichte? Natürlich darf man auch kritisch gleichzeitig fragen, ob nicht manches an solcher Entwicklung auch gut ist. Entwicklung zu mehr Besonnenheit. Aber natürlich auch, ob hier nicht etwas verloren gegangen ist. Wir haben gerade gehört, dass wir gestern das Markus-Evangelium miteinander erlebt haben. Es ist faszinierend, wenn man ein Evangelium fortlaufend liest oder im Ganzen einmal so erlebt. Weil uns dann Jesus noch einmal ganz anders gegenübertritt und dann manchmal auch die sperrigen Texte und die merkwürdigen Begegnungen und der Jesus, der uns provoziert, herausfordert und in Frage stellt, uns gegenübertritt. So ist es mir selbst gegangen gestern bei der Aufführung. So ist es uns in der Vorbereitung dieser Konferenz gegangen, wo wir gesagt haben, ja, das Markus-Evangelium soll in der Mitte stehen und es muss am Schluss auf jeden Fall auch ein Text aus dem Markus-Evangelium vorkommen, ganz klar. Und dann hatte irgendjemand den Gedanken, dann nehmen wir doch diesen Text. Und ich erinnere mich noch, wie wir da miteinander kurz still waren. Sagten, geht das? Ist das dran? Lassen wir uns von Jesus provozieren? Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Der freche, provokante Sticker aus den 70er Jahren hat natürlich seine Grenzen. Hier wird gewissermaßen von oben herab aus der Position vermeintlicher Sicherheit und Überlegenheit gefragt, vielleicht sogar gedroht. Aber bei der Vorbereitung, als mir meine alte Jacke wieder einfiel, habe ich überlegt, wie ist das eigentlich? Wie wäre das, wenn ich den Kragen einmal umdrehen würde? Und mich selber fragen lasse. Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Ja, das ist provozierend. Aber es trifft dann mich zuerst, nicht andere. Und fordert mich heraus. Und dann fragt Jesus mich zuerst, bist du auf meinen Spuren unterwegs? Gehst du mit deinem kleinen Leben, meinem großen, ewigen Leben entgegen? Ich werde wiederkommen. Hast du das auf deinem Schirm? Oder ist der Bildschirm deines Lebens von ganz anderen Bildern und Eindrücken und Erwartungen bestimmt? Und so, genau so ist die Endzeitrede Jesu zu lesen und zu hören. Sie ist viel länger als dieser Abschnitt, den wir gerade gehört haben. Es waren nur die Schlusssätze. Und die ersten Hörer, so wird berichtet, bei Markus waren der innere Kern des Jüngerkreises. Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas. Drei von ihnen hatten Jesus schon auf dem Berg der Verklärung in besonderer Weise gesehen. Sie hatten einen Blick in die himmlische Wirklichkeit werfen dürfen. Und jetzt gewährt er ihnen noch einen Blick auf das Ende und auf ihn als Herrn der Geschichte. Er erweitert gewissermaßen noch einmal ihr Jesusbild. Jesus spricht von der Vollendung der Welt. Und es bewegt sich die eine Frage, wann wird das sein? Gibt es Zeichen, wann es soweit ist? Besorgte Frage, wann? Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, so haben wir es gerade im apostolischen Glaubensbekenntnis bekannt. Die Wiederkunft Jesu ist Grundbestand des christlichen Glaubens. Das anbrechende Reich Gottes geht auf seine Vollendung zu. Das Thema zieht sich durch die Evangelien, durch das ganze Neue Testament. Es ist keine Randfrage, es ist ein Zielbild. Und ihr Lieben, darin liegt ein großer Trost, dass wir auf dieses Ziel zugehen. Er wird wiederkommen und ein letztes Wort sprechen. Ein letztes Wort über die Geschichte, ein letztes Wort über mein Leben, über das, was gelungen ist und was auch nicht gelungen ist. Ohne Wiederkunft wären wir uns selbst überlassen. Und Bestimmung und Ziel unseres Lebens wären letztlich in die Hände der Menschheit gelegt. Wer mit der Wiederkunft rechnet, der überlässt diese Welt nicht sich selbst. Und wenn wir vor dem Herrn der Geschichte uns einmal verantworten müssen, dann hat alles das, was wir jetzt verantwortlich tun, Sinn und Ziel und Perspektive und gibt eigentlich erst den richtigen Rahmen dafür. Und wir werden bei diesem letzten Wort des Weltenrichters nur bestehen können, wenn Jesus für uns eintritt. Wir haben es gerade gesungen und bekannt. Die ersten Christen waren immer im Aufbruch. Das hat mich schon als Jugendlicher, aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, beeindruckt. Ich habe schon immer eine mehr oder weniger lebendige Naherwartung gehabt. Sie war besonders lebendig vor Zahnarztbesuchen. Vielleicht sagt das mehr über die Zahnärzte meiner Kindheit als über meinen damaligen Glauben aus. Ich habe dieses Trauma auch einmal bei der Zahn- und Medizinerfachgruppe verarbeitet. Thema damals, an jedem Zahn hängt ein Mensch. Und die Frage, ob in Sachen Schmerztherapie und Psychologie inzwischen da vielleicht auch ein bisschen mehr dazugelernt wurde, ich hatte da schon ganz gute Hoffnung. Der Ausblick auf die Vollendung gehört zum christlichen Glauben. Noch leben wir im Vorfilm. Der Hauptfilm kommt noch. Man kann das auch vornehmer ausdrücken. wie die bekannte Grabinschrift des dänischen Theologen Søren Kierkegaard. Einige werden sie kennen. Noch eine kleine Zeit, dann ist's gewonnen, dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann darf ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Er wird wiederkommen. Und der ganze Streit dieser Welt, die Fragen und Sorgen, die mich bewegen, die euch bewegen, die sie bewegen, die uns manchmal den Schlaf rauben, sie werden in nichts verschwinden und zerrinnen vor dem Angesicht dieses Herrn, der auf uns wartet. Die Frage nach dem Zeitpunkt hat die Jesus-Nachfolger durch die Jahrhunderte immer wieder bewegt. Und dahinter steckt ja Neugier. Wir wüssten es so gerne. Und es hat ja auch etwas Versucherisches, den Durchblick zu haben, eine Vorhersage machen zu können und sich so gewissermaßen auf der Höhe der prophetischen Erkenntnis zu befinden. Kurz zuvor hatte Jesus in der Endzeitrede von Hungersnöten, Kriegen, Verfolgung, Verführung gesprochen, die kommen werden, und den kosmischen Erschütterungen. In dieser Rede schöpft er ganz und gar aus seiner Bibel, dem Alten Testament. Es ist die Bildersprache seiner Bibel. Und an der Endzeitrede, das ist mir jetzt in der Vorbereitung das erste Mal deutlich geworden, wird deutlich, wie Jesus mit der Bibel gelebt hat. Nicht nur seine Auferstehung später deutet, sondern auch an dieser Stelle aus der Bibel schöpft und mit der Bibel lebt und seinen Jüngern seinen Weg deutet. Und es macht nachdenklich, wie aktuell diese Worte sind. Die Endzeitrede liest sich an manchen Stellen wie die Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Woche. Als hätte er unsere Zeit vor Augen. Wir waren im Sommer auf der großen Weltversammlung der IFES, unserer Dachorganisation der Studentenbewegungen weltweit. Eine beeindruckende Versammlung der Christenheit auf diesem Globus. Ich war in einer Kleingruppe zusammen mit einem Bruder, den ich vorher nicht kannte, der aus einem Land kommt, wo unsere gesamte Schwesterbewegung in den Untergrund gedrängt wurde. Er selber hat schon im Gefängnis gesessen. Sie wissen, was Verfolgung bedeutet. So ein Gottesdienst wäre für sie ausgeschlossen zurzeit. Sie beten zu zweit, zu dritt im Auto, irgendwo, nachts. Und all das, was sie dort bedrückt, macht sie gewisser in ihrem Glauben. Der Herr ist nah. Diese Erfahrungen bringen sie zurück zu ihrem Herrn. Und er hat mich angesteckt mit seiner Zuversicht und mit seinem Glaubensmut und beschämt. Wenn Jesus das hier aufzählt, ich habe es nur angedeutet, dann stellt er keinen Endzeitfahrplan auf. Keine Abfolge. Ein Ausleger sagt, keine Logik der Weltereignisse wird uns hier präsentiert, sondern die Chaotik der Weltereignisse. Und was Jesus seinen Jüngern hier lehrt, ist etwas ganz Entscheidendes. Die Dinge anders zu bewerten. Da, wo die Welt nur Katastrophen sieht, Zeichen der Gottesferne, sollen die Jünger ganz anderes sehen, Hinweise, Zeichen der Gottesnähe. Er kommt wieder. Wir haben am Freitagabend bei der Zeitansage gehört, jede Zeit und vielleicht auch jede Kultur und auch jede Nation hat Momente, wo man sagen muss, es ist böse Zeit. Und jede Zeit hat auch unmittelbare Nähe zum Reich Gottes. Und das wird nun hier auf die Wiederkunft Jesu bezogen. Äußerlich Chaotik. Der Herr ist nah. Und das ist das Zweite auf die Frage hin, wann eine aufrüttelnde Antwort jederzeit. Christus steht gewissermaßen schon vor der Tür. Jesus benutzt dieses einfache, eingängige Bild vom Feigenbaum, der im Orient so wie bei uns die Obstbäume, die Blätter verliert im Herbst und wenn er auszuschlagen beginnt, dann wissen alle, dann weiß jedes kleine Kind, bald ist Sommer. Damit ist noch keine Vorhersage im Detail gemacht, wann genau der erste Tag mit 25 Grad ist. Aber es ist eine Zeitansage gemacht, nahe. Und ob nun zeitlich oder heilsgeschichtlich, wir leben auf diesen großen Tag Gottes zu. Daran hat sich nichts geändert. Und wir sind diesem Tag näher als damals, als Jesus diese Worte gesprochen hat. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Es ist, wenn ich es richtig sehe, die einzige Stelle im Markus-Evangelium, wo Jesus sich selber der Sohn nennt. Und an dieser Stelle, ausgerechnet hier, bekennt er, nur der Vater weiß. Er ist ganz und gar abhängig vom Vater, der ihn gesandt hat. Wie viel Spekulation über das Weltende in der Geschichte der Kirche hätte vermieden werden können, wenn dieses Jesuswort ernst genommen worden wäre. Es ist ein heftiger Einspruch gegen jede überspannte Endzeiterwartung und Spekulation und eine starke Zusage. Vater weiß. Und das heißt auch, ihr seid nicht vergessen. Und das genügt. Nun gehört hierhin aber auch noch eine harte Nuss. Viele Ausleger haben sich an dieser Stelle abgemüht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis dass dies alles geschehen ist. Dieses Geschlecht, diese Generation, hat Jesus sich geirrt? Ist er überhaupt glaubwürdig? Oder ist das ein Beleg für genau das, was er dann kurz darauf selber sagt? Nicht einmal der Sohn weiß in seiner irdischen Existenz, nur der Vater? Oder ist es noch viel umfassender zu verstehen? Dieses sündhafte Menschengeschlecht bleibt bis zum Ende. Die Chaotik bleibt bis zum Ende. Aber Gottlosigkeit und Versagen haben nicht das letzte Wort. Er kommt. Wie auch immer. Vater weiß. Nicht die sichere Endzeitberechnung, sondern die gewisse Jesusnähe, darauf kommt es an. Beziehung statt Sicherheit, Gewissheit statt Berechnung. Eine aufrüttelnde Antwort, jederzeit. Und daraus folgt nun eine Konsequenz. Und wir haben sie über diesen Gottesdienst geschrieben. Heilsame Konsequenz, wachsam und mutig weitergehen. Jesus erzählt noch eine Geschichte, auch eine eingängige, leicht nachvollziehbare Geschichte, aber eine Geschichte, die man ein Leben lang nachzubuchstabieren hat. Von dem Hausherr, der auf Reisen geht, sein Anwesen der Dienerschaft überlässt, mit Aufgaben und mit Verantwortung und der Nachricht, dass er wiederkommt. Und zwar überraschend, aber gewiss. Wachsamkeit ist angesagt und 5-mal in diesen kurzen Versen ist das Stichwort wachsam, seid wachsam zu finden. Wachsam sein heißt die Bereitschaft, mein Leben in seiner Gegenwart zu leben, heute. In dem, was ich sage und tue, im Studium und in der Freizeit, am Sonntag und an Werktagen. Hier fallen Fern- und Naherwartungen zusammen. Denn da bewährt sich, bin ich mit diesem Herrn unterwegs, ist er mit mir unterwegs, lebe ich in seiner Gegenwart und in der Erwartung auf ihn. Und ob Jesus nun morgen kommt oder ob das hier unser letztes Jubiläum war oder noch einige weitere Folgen werden, seid wachsam, seid bereit. Er soll uns auffinden als Leute, die unterwegs sind, die dort sind, wo er sie haben will, die Verantwortung, die ihnen übertragen wurde, anpacken. Manche werden jetzt vielleicht denken, und so geht mir das auch manchmal in Gesprächen, was soll dieses Drängende? Ihr mit eurer überspannten Apokalyptik, ist das nicht alles ein bisschen überhitzt? Wisst ihr, in 70 Jahren wissen wir alle mehr. Für manche unter uns, viele, wird diese Zeitspanne viel kürzer sein. Und was auch immer kommen mag, unser letzter Erdentag wird zusammenfallen mit dem letzten großen Tag Gottes und der Begegnung mit dem Herrn der Geschichte. Und das stellt Jesus seinen Jüngern vor Augen, bevor er den Weg ans Kreuz geht. Bei der Vorbereitung fiel mir wieder eine Begebenheit ein, die ich vor vielen Jahren einmal beim Aktenstudium gefunden habe, als wir in der Geschichte der SND, es war noch bevor Hartmut Behrendt angefangen hat zu schreiben, Dinge gesucht haben. Ein Bericht aus der damals kleinen Gruppe SND West-Berlin, späte 60er Jahre. Sie haben dort ein Büchertischteam gegründet, in einer heftigen Zeit. Und es gab einen begabten, kreativen Mitarbeiter, der mit seiner Dynamik diesen Büchertisch vorangebracht hat. Das wurde im Brief der Gruppe geschrieben. Und kurz nachdem der Brief rausging, hat die Gruppe erfahren, dass er auf dem Weg zu einer SMD-Freizeit, dieser dynamische Kernmitarbeiter, tödlich verunglückt ist. Und sie schrieben dann einen zweiten Brief und sagten, sie waren dann in seiner Bude und haben dort an der Wand eine Karte gefunden, auf der stand, kannst du so sterben, wie du jetzt lebst. Und unter der Karte stand handschriftlich ja. Da hat einer durch seine Hingabe und Kreativität in seinen Begrenzungen an seinem Ort Verantwortung getragen. Eine Gruppe geprägt. Und dann wurde er von seinem Herrn gerufen. Wachsam und mutig weitergehen. Ist das Drohung oder Erwartung? Wer Jesus kennt, für den ist das nie Drohung, sondern Verheißung. Ja, ein ernstzunehmender Ruf, gewiss, aber eine zuversichtliche Erwartung, er wird kommen. Er, der alles zurechtbringt, auch mich, und der das letzte entscheidende Wort sprechen darf, wie gut. Das ist unser Herr. Zur Wachsamkeit gerufen. Ich lese unsere Geschichte als SMD-Bewegung so, wie wir es auch gestern Abend gehört haben, dass die Gründergeneration einen Ruf zur Wachsamkeit gehört hat, dort, wo sie damals überlebt hatten und hingestellt wurden, ihren Glauben zu bezeugen. Und es beeindruckt mich auch an dem, wie wir es gestern Abend gehört haben und an dem, was man aus diesen Jahren liest, dieses Ringen darum, dass Menschen gerettet werden, Jesus kennenlernen, dass wir nicht für uns bleiben. Wachsamkeit heißt ja, dass wir nie um unsere eigenen Befindlichkeit hier sind und nur unsere Bedürftigkeit thematisieren. Es geht um mehr. SMD ist kein Selbstzweck. Gemeinde ist kein Selbstzweck. Wir sind um derer Willen auch berufen, die heute Morgen nicht hier sind. Die nicht Gottesdienst feiern, die keinen Zugang haben zu ihrem Herrn. Und es sitzen einige hier, die wissen, wie das war. Und die wissen, was sie ihrem Herrn verdanken und was sie auch einzelnen Geschwistern, manche sitzen hier im Raum, verdanken, die sie damals mitgeschleppt haben. Zu einem Hörsaalvortrag oder einem Bibelkreis oder einer Freizeit. Seid wachsam. Zur Wachsamkeit gehört auch, dass wir als Christen das Gemeinsame suchen. Was für ein kostbares Geschenk ist uns da als SMD anvertraut worden, dass wir über die Grenzen von Konfessionen und Denominationen und Prägungen und Kulturen in Jesus eine Mitte finden und einen gemeinsamen Auftrag finden und damit unterwegs sind. Zur Wachsamkeit gehört, dass wir unsere Zeit und Gesellschaft kritisch betrachten. Wie hältst du es mit der Religion, Deutschland, war das Thema am Freitagabend. Und wir wurden darauf hingewiesen, dass wir sicher auf Diaspora-Situation, Zerstreuung zugehen und dass darin auch eine Verheißung liegt. Auch das heißt wachsam sein. Das, was Gott uns zumutet und was er uns auferlegt und die Verhältnisse, in denen wir leben, als Momente zu begreifen, in denen er wirkt und handelt. Zur Wachsamkeit gehört auch wahrzunehmen, wie die Sorge um die Endlichkeit unserer Welt gerade wieder zunimmt. Auch das gilt es ernst zu nehmen. Und Christen werden immer mit für die Erhaltung unserer Schöpfung eintreten, weil sie den Schöpfer kennen. Das ist doch die Pointe. Und weil wir den Schöpfer kennen und wissen, er ist auch der Weltenrichter, wissen wir, dass es am Schluss auch nicht von uns abhängt, Und dass wir nicht diese Welt retten müssen, sondern dass ein anderer sie bereits gerettet hat. Und dass im Anschluss an ihm wir etwas zu leben und weiterzugeben haben. Und dass letzte Heilung nur in der Bindung an Gott zu finden ist. Seid wachsam. Vieles von dem, was in unseren Hochschulgruppen und Fachgruppen, auch in Schülerkreisen thematisiert wird, gehört hier hinein. Manchmal ist das richtig schwer und richtig mühsam, sehr herausfordernd. Aber es ist wert, mit dieser Perspektive unterwegs zu sein. Und dann mittendrin in diesen Schlussworten dieser zentrale Satz. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wachsam und mutig weitergehen heißt auch wissen, was Bestand hat. Was es wert ist, sich daran zu halten. Himmel und Erde, der Inbegriff des Beständigen, sie haben ihre Zeit. Seine Worte stehen über den Gesetzen der Schöpfung, jenseits von Raum und Zeit. Hier redet der, der aus Gottes Wirklichkeit kommt, und darum ist es gut, sich daran zu halten. Und deswegen haben wir das Markus-Evangelium hier ins Zentrum dieser Konferenz gerückt. Wir gesagt haben, wir wollen uns orientieren an den Worten, die bleiben, an Jesus, dem Wort Gottes selbst. Wachsam und mutig weitergehen heißt festhalten an dem, was Bestand hat. SMD war immer auch Bibelbewegung. Und es gehört zu unserer Geschichte und zu unserer Berufung, dass wir dieses Bibelwort ehren und damit leben. Und dass Bibelarbeit einen großen Raum einnimmt, auf Tagungen, auf Freizeiten, in unseren Hochschulgruppen. Von Anfang an, hier redet der, der aus Gottes Wirklichkeit kommt. Und manchmal reiben wir uns an diesem Wort, auch in dieser Zeit, auch an solchen Worten. Aber wie gut, dass wir etwas haben, an dem wir uns reiben können. Und zu wissen, dass dahinter ein lebendiger Herr steht. Und nicht einfach nur eine Meinung oder Ideologie, die vergänglich ist. Wachsam und mutig weitergehen heißt, diesem Wort auch etwas zutrauen. Und dankbar sein für die, die es uns anvertraut haben, die uns vorausgegangen sind. Ich bin euch älteren Geschwistern, einige sind hier, so dankbar für das, was ihr in der Geschichte der SMD bewegt habt. Schwierige Entscheidungen, die ihr getroffen habt und immer an diesem Herrn festgehalten habt und an seinem Wort. Und wir dürfen in diesem Erbe weitermachen. Festhalten an dem, was bleibt. Heilsame Konsequenz. Und ganz am Schluss heißt es dann in Markus 13, ich sage es euch und sage es allen, seid wachsam. Jetzt weitet sich der Kreis. Was Jesus den vier Jüngern gesagt hat, der Kerngruppe, die Jüngerschaftsschule im Kleinen, die wird jetzt geweitet in einen großen Horizont. Ich sage es euch und sage es allen. Nun sind doch alle im Blick. Allen gilt, Jesus kommt wieder, bist du bereit? Das Ziel in Betracht ziehen. Die Freude an diesem Herrn thematisieren. Die Größe dessen, was wir vorhin im Lobpreis und im Glaubensbekenntnis bekannt haben. Nicht nur hinter verschlossenen Türen bekennen, sondern dann auch im Alltag unseres Lebens. Und dafür beten und darum ringen, wo es Momente gibt, wo wir das einbringen können. Manchmal ist es nur eine Haltung, in der wir es einbringen. Aber es wird wahrgenommen. Und unsere Welt braucht es so dringend. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Gespannt sein dürfen wir, nicht überspannt. Wir müssen nicht immer unter Adrenalin stehen, ist es jetzt soweit, aber wach und erwartungsvoll mit Jesus unterwegs sein. Dazu sind wir berufen. Und wenn das wahr ist, dass er wiederkommt, dann hat das Leben, das wir jetzt leben, Gewicht und Bedeutung. Dann steht unser Denken, Glauben, Erleben, das wir so betonen in der SMD, im Licht dieser Erwartung, im Licht dieses wiederkommenden Herrn. Ja, wir feiern Jubiläum, ein volles Wochenende mit vielem, was darin war. Aber wir feiern nicht uns, wir feiern diesen Herrn. Und wir tun das in der Hoffnung und der Bitte, dass er, der in der Herrlichkeit auf uns wartet, heute bei uns ist und uns begleitet und uns hilft, wachsam und mutig ihm zu folgen. Amen.